Ich glaube, es hackt. IT-Sicherheit für alle. Außer Nerds. Mit Rüdiger Trost und Tobias Schrödel.
Hi Tobi.
Hi Rüdiger.
Das ist die erste Folge, die ich am Dienstagmorgen kommt.
Ich habe schon eine Beschwerde gekriegt.
Ja, ich auch.
Folge. Echt? Okay.
Ja. Ist meine Schuld. Ist meine Schuld, weil wir sind beide viel unterwegs und ich hatte gestern Abend, ich hatte einfach keinen Bock mehr, weil bei 40 Grad im Hotelzimmer hatte ich dann, ging einfach nicht.
Ich verstehe dich, aber ich hatte die zwei Tage davor keine Zeit. Also so ganz schuld bist du nicht.
Ja, gut. Also wir sind heute, wenn die Soundqualität heute anders ist, liegt das daran, wir sind heute in Düsseldorf und nehmen das hier in so einer, wie nennt man das denn?
Schallbox.
Keine Schallbox Ahnung, auf. Ja. Aber hier laufen Leute rum und reden im Hintergrund. Also tut uns leid, wir sind jetzt einfach mal wieder on the road und hoffen, es passt trotzdem. Und
das ist, glaube ich, eine der ganz, 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 ganz wenigen Folgen, wo wir im selben Raum sitzen.
Ja.
Haben wir auch nicht oft.
Ja. Ja. Also, aus Gründen.
Ich wollte es jetzt nicht sagen, aber ja, aus Gründen.
Die letzten Wochen, die waren ein einziger Rausch. Ich habe wirklich super geile Präsentationen gesehen, war auf tollen Veranstaltungen. Also hier, wir sind jetzt gerade bei der ISX-Konferenz. Ich war auf der Mindshare in Gelsenkirchen, da warst du auch schon.
Ja, Gruß an Klaus Schmäh, gehen raus.
Super spannend. Ich war beim With Secure Sphere to You Partnertag. Da habe ich den Marco gesehen, Marco Di Filippo.
Ja, toll,
unser Podcast-Gast. Der hat eine super interessante Präsentation zum Thema KI gehalten. Also hat KI gehackt und mit KI gehackt. Super, also hat Spaß gemacht. Ja, und jetzt wollen wir trotzdem natürlich jetzt die Folge aufnehmen, damit wir ja auch weitermachen. Wir haben ja gesagt, jede Woche eine Folge.
So ist das Ziel, genau. Heute sind wir einen Tag später dran als üblich, aber das kriegen wir hin. Vielleicht müssen wir auch mal gucken, jetzt in den Sommerferien, weiß nicht. Du fährst eine Woche weg oder 10 Tage?
Ich habe das Mikrofon immer dabei.
Du, echt? Du,
der staut mich so viel an. Ich kann nicht die ganze Zeit nur Familie. Ich muss ab und zu mal auch über so einen IT-Quatsch reden.
Okay, dann das ist planen wir auch in den Sommerferien durchgängig einmal die Woche.
Logisch. Gut. Vielleicht auch zweimal die Woche. Keine Ahnung, wer weiß.
Okay, wir probieren, wir schauen mal.
Ah ja, was hast du auf dem Zettel für heute?
Ich habe 4 kurze Themen, also nicht alle kurz, aber so ein bisschen was zum drüber reden. Ich fange einfach mal an. Großbritannien, der Keir Starmer, der jetzt gerade gestern oder vorgestern war es, zurückgetreten ist, hat ein Social-Media-Verbot für unter 16-Jährige angekündigt. Das ist ja jetzt nicht neu, gibt es in Australien schon. Ja. Ähnliches, wir haben auch schon mal drüber diskutiert, ob das gut oder nicht gut ist. Aber was mich bei dem Großbritannien-Thema so angesprochen hat, die sagen, unter 16 Jahre verboten und über 16, aber unter 18, so habe ich zumindest richtig verstanden, oder unter 19 besser gesagt, muss man sagen, hieß es zeitlich begrenzt. Also da war irgendwas in dem Artikel die Rede von 3 Stunden am Tag oder sowas.
Ja.
So, jetzt kann man natürlich drüber diskutieren. Ich persönlich finde das eine tolle Idee. Ich weiß nicht, ob sie überhaupt umsetzbar ist. Also rein technisch. Verbot ist wahrscheinlich einfacher zu durchdringen als ein Stundenverbot. Vor allem, weil ich ja 3 Stunden theoretisch TikTok machen kann, 3 Stunden X, 3 Stunden das, 3 Stunden das und komme dann auch auf den Tag.
Oder halt 3 Accounts hast, wenn es auf Account-Basis ist und dann der Countdown für jeden Account einzeln zählt.
Ja, das ist die Frage, ob du das überhaupt hinkriegst, weil du ja theoretisch, wenn sie ein Verbot durchsetzen wollen, dich kennen müssen. Also da ist ja auch die ganze Diskussion über Klartextnamen und sonstige Sachen irgendwo im Hintergrund noch schwingt da so ein bisschen mit. Also da ist die Frage halt, ob du auch wirklich auf dich mit deinem Pass, deinem Personalausweis wirklich 3 Accounts zulassen kannst.
Weißt du, mit dem Verbot bin ich generell ein bisschen skeptisch, weil das ja auch so ein bisschen die Social Media Networks davon freispricht, Kindersicherung einzubauen, weil sie sagen, du, wieso? Ist ja verboten. Also, weißt du, es löst deren Problem, sich nicht um Kinderschutz zu kümmern, weil sie sagen, nö, gibt's ja bei uns keine Kinder, ist ja verboten.
Naja, weiß ich jetzt nicht, ob sie verlieren ja auch viele Werbung schauenden dadurch. Und das ist ja genau
der Punkt. Also Werbung für Minderjährige, das ist ja auch sowieso schon stark reglementiert von den App Stores beispielsweise. Also du kannst auf einem iPhone in der App kannst du keine Werbung ausspielen, also kannst nicht jede Werbung ausspielen, wenn die App Minderjährigen zugänglich ist zum Beispiel. Also.
Ja, aber es geht auch um Instagram und so weiter. Wenn ich da bin als Minderjähriger oder ist ich sage 14-Jährige, nein, ja. Gar nichts. Aber du weißt, was ich meine. Also ich finde die Idee einer zeitlichen Beschränkung, die würde auch für mich passen. Mhm. Und ich fand es ganz, ganz nett, dass hier 3 verschiedene Zeitfenster in Frage kommen. Einmal komplett verboten, einmal du darfst ein bisschen am Tag und einmal jetzt bist du erwachsen, jetzt musst du selber gucken, wie du blöd wirst. Das ist ganz nett und ich vergleiche das und ich erzähle es deswegen mit, ich weiß nicht, ob du Jimmy Carr kennst.
Ja, klar.
Den habe ich jetzt letzte Woche gesehen in der Olympiahalle in München. Dritte Mal, glaube ich. Ich finde den einfach phänomenal. Und er hat auch eins gesagt, er fragte dann, ist Gras in Deutschland erlaubt mittlerweile? Ist es legal? Und die ganze Olympiahalle erstmal gebrüllt, ja, Applaus. Und dann sagt er, ja, er würde eigentlich fordern, dass Weed für unter 18-Jährige unbedingt verboten bleibt, weil das einfach eine ganze Generation kaputt macht, die sich einfach schon tot raucht. Gut, kann man auch drüber streiten, fand ich jetzt auch nicht so falsch. Über 18 sollte es legal sein, aber nur bis 59.
Wieso bis 59?
Ja, dann sagt er, alle auch schon so irgendwie, hä, wovon redet er jetzt? Dann sagt er, ab 60, sagt er, sollte es verpflichtend sein.
Ja, okay.
Phänomenal.
Ja, das ist gut.
Ja, was hast du mitgebracht?
Wir haben ja über die Apple Keynote gesprochen und das von der WWDC und dass bestimmte Features nicht nach Europa kommen, weil sie sozusagen, weil Apple verhindern möchte, dass sie ihre Schnittstellen offenlegen müssen. Also der Hintergrund, warum sie es machen, ist, wenn sie ein KI-Feature einführen, dann verlangt die EU, dass man seine eigene KI mitbringen kann, die einbauen kann.
Was in vielen Fällen auch völlig sinnfrei ist, aber technisch muss die Schnittstelle da sein und das macht, wie gesagt, an manchen Stellen.
Aber jetzt gibt es einen zweiten und das finde ich total sinnvoll. Jetzt hat die EU die iCloud auf der Uhr und sagt, hey, Moment mal, du hast dein iCloud so eng verbunden mit deinem iPhone, also für Backup, für alles, was über das iPhone läuft, kannst du nur über die iCloud synken.
Ja.
Und sagen, hey, warum kannst du da keinen anderen Cloud-Service anbinden? Weil ich hatte tatsächlich die Tage im privaten Umfeld das Problem, die iCloud voll. Ja, also iCloud-Speicher.
Du musst einfach nur mehr Geld einwerfen, dann kriegst du.
Genau, wenn du 10 Euro im Monat einschmeißt, dann kriegst du auch dann deinen Terabyte oder was. Ja, das geht schon. Aber du hast eben keine Möglichkeit zu sagen, ich möchte es aber bei Anbieter XY machen. Und das hat die EU jetzt auch mal angemahnt und das finde ich okay. Das finde ich total okay, weil mein Backup, das ist ja sowieso verschlüsselt, das liegt ja auch bei Apple verschlüsselt, das kann irgendwo liegen. Das kann auch auf einem Server in Deutschland liegen, ja?
Ja, oder auf meinem eigenen NAS.
Oder das, ja.
Ne? Also wenn ich so ein QNAP oder was auch immer, wie die Dinge heißen, habe, möchte ich die vielleicht auch haben. Wird das kommen oder ist das jetzt bloß mal so eine?
Das fängt jetzt an. Also ich, je nachdem, wie die EU die Daumenschrauben anzieht, ob das kommt oder ob Apple dann sagt, nee, dann machen wir halt keine iCloud mehr in Europa.
Nee, werden sie nicht machen.
Nee, das werden sie nicht machen. Aber trotzdem finde ich es gut, dass das mal besprochen wird.
Fragen wir mal andersrum. Was ist denn auf meinem Android-Telefon? Da nehme ich ja typischerweise die Google Cloud. Da kann ich ja auch nicht wild beliebig andere Clouds.
Bin ich mir nicht sicher. Also ich bin Android absolut unbeleckt. Wir haben viele Android-Hörer, ich weiß, vielleicht kann es einer sagen, wie das da ist, ob das mit so, also ich weiß, es gibt eine Android-Version, die du Google frei machen kannst.
Google frei machen kann, genau, so ist es, richtig.
Das kommt mit Schmerzen, also mit
massiven und eingeschränkten Funktionen.
Genau, und das ist vielleicht eine davon. Also ich weiß nicht, wie du ein Backup machst von deinem Gerät.
USB-Kabel auf den Rechner.
Ja gut, das kannst du mit dem iPhone ja heute auch machen.
Ja, ja.
Du kannst heute auch das Backup direkt auf den Rechner ziehen. Aber das ist ja jetzt, wenn wir ehrlich sind, es ist ja nicht das Gleiche.
Nein, natürlich nicht. Und ja, also praktisch wäre es natürlich.
Ja. Ich find's gut. Also wenn man drüber spricht. Und ich habe noch ein zweites Apple-Thema, wenn ich darf.
Ja, bitte.
Das spielt da rein, weil Apple hat auf der WWDC auch angekündigt, dass sie dieses Hide My E-Mail Address ändern wollen.
Ich erkläre es erstmal.
Wenn du bei einem von einem iPhone was bestellst beispielsweise, dann bietet dir das iPhone an, möchtest du deine echte E-Mail-Adresse dort angeben oder sollen wir einen Alias einrichten? Das ist dann eine Alias-Adresse, die bei Apple liegt, die aber auf meine normale E-Mail-Adresse weiterleitet. Das heißt, der Shop kriegt nur eine fiktive, generierte Einmal-E-Mail-Adresse sozusagen.
Ja, eine Weiterleitungsadresse.
Oder eine Weiterleitung, ja. Und die bleibt auch bestehen. Das heißt also,
da steht übrigens nicht dein Name drin. Also die wissen eben nicht, dass es Rüdiger Trost ist, sondern die heißt xyz3487.
Genau, aber die heißt @icloud.com.
Ja.
Das heißt, diese E-Mail-Domain, die Apple da gewählt hat für diese versteckte E-Mail-Adresse, ist genau die gleiche E-Mail-Adresse, die auch die User haben.
Also ja, ich könnte eine iCloud-E-Mail-Adresse haben. Ja.
Genau. Also ich glaube, ich habe sogar noch eine irgendwo nie benutzt. Also whatever. So, jetzt stellen sie es aber um und machen alle diese generierten Alias nicht mehr at iCloud.com, sondern at private.icloud.com.
Private Punkt, nicht Bindestrich, sondern
ja,
Punkt.
Subdomain. Also Subdomain. Okay. Aber ist doch Quatsch, weil das heißt ja, dass jeder Shop sofort erkennt, ey, das ist nicht die richtige E-Mail-Adresse, sondern das ist eine versteckte von Apple.
Also Entschuldigung, das sehen die so auch, weil eben XYZ387 ankommt und nicht nur in 6 Stellen, sondern das sind ja 34-stellige.
Ja, aber du könntest
oder sonst irgendwas. Ja, also du siehst sofort, dass das eine generierte No-Name-Adresse ist.
Wenn du drauf schaust, aber du kannst jetzt so in deinem Shop einbauen, dass du diese Domain nicht akzeptierst und sagst, nee, okay. Wollen wir nicht, wir wollen eine richtige E-Mail-Adresse. Weil es gibt ja genug Shops, die auch diese Wegwerfadressen gar nicht zulassen.
Ja, jetzt bin ich bei dir. Jetzt ergibt es Sinn.
Und das finde ich ein bisschen schade, ehrlich gesagt. Also
haben Sie gesagt, was der Grund ist?
Eigentlich haben Sie gesagt, Sie erweitern das Feature.
Ja. Also es macht es erstmal klarer und sauberer, aber es gibt natürlich dann auch, hast du völlig recht.
Ich bin da dagegen. Ja, ich möchte das nicht, dass ein Shop mich zwingen kann, meine echte E-Mail-Adresse anzugeben. Ob was dann macht, bleibt ja jedem selbst überlassen.
Ja.
Aber wenn es die Funktion gibt und ich nutze die sehr häufig, ich finde das super.
Ich mache das auch relativ häufig, insbesondere da, wo ich weiß, da bin ich nur einmal im Leben und ich möchte danach nicht zugespammt werden und ähnliches.
Genau.
Okay.
Ja, also fand ich ein bisschen schade und ich meine, wie gesagt, jeder ist ja mündig und kann sagen, okay, wenn ein Shop das nicht akzeptiert, stelle ich halt woanders. Ja, kannst du auch machen.
Ja, okay. Also wie gesagt, ich glaube, die räumen damit gut auf und machen das klarer. Aber es gibt natürlich damit auch eine deutlich besser automatisierte Möglichkeit, so eine Wegwerfadresse erstmal auszublenden. Okay.
So ist es.
Soll ich weitermachen? Oder?
Gerne.
Dann suche ich mir was raus. Ah ja, pass auf. Da haben wir schon drüber gesprochen, aber ich erzähle es jetzt gerne mal für unsere Hörerinnen und Hörer. Es geht um eine Zwei-Faktor-Authentisierung. Und da kriegt man in einer App einen Code, muss man bestätigen oder eintippen oder sonst irgendwas, kennt man. Jetzt haben wir ja immer auch gesagt, pass auf, wenn jemand Fremdes sich in deinen Account einloggen will, bekommst du ja diesen Hinweis, dass hier ein Code kommt. Den gibst du bitte nicht weiter, du ignorierst das, wenn das nicht von dir kommt. Typischerweise kommt dieser Code nur dann richtig, wenn du dich gerade einloggst. Wenn es was anders ist, versucht es gerade jemand und du machst bitte nichts. So. Ja. Jetzt hat sich Amazon per WhatsApp wohlgemerkt bei mir gemeldet und hat gesagt, hier ist dein Code für dein neues Gerät oder was auch immer.
Den ich nicht angefordert habe.
Ich habe das auch erst gar nicht gemerkt, weil der kam nachts 0:03 Uhr. Die erste Anforderung, und ich bin natürlich erst um, keine Ahnung, 6.30 Uhr aufgestanden oder sonst irgendwas, hatte dann 7 Anforderungen zwischen 0.03 Uhr und 0.25 Uhr, die nicht von mir kommen, aber das Übliche, ich habe mir keine Gedanken gemacht, dafür gibt es Zwei-Faktor-Authentisierung, ich ignoriere die. Bis ich sie dann aufgemacht habe und gelesen habe, und dann steht da so eine Sache wie, klicken Sie hier, wenn Sie diesen Code nicht angefordert haben. Also Amazon. Ja,
gibt es bei Instagram auch, genau, diesen Link.
Ja, aber pass auf, ist das nicht eigentlich absurd? Weil wir sagen den Leuten immer zu Recht, wenn du den nicht angefordert hast, mach nichts, klick nichts, drück nichts. Wenn da ein Link mitkommt, auch in dem Fall einer, ich habe nichts angefordert, du weißt ja nicht, was dahinter steckt. Jetzt kommt es über eine WhatsApp, Unternehmenskonto, da weiß ich, der ist verifiziert oder nicht, das ist ein bisschen anders, aber wenn das als SMS kommt oder sonst irgendwas und jetzt wieder Menschen trainiert werden, dass du selbst bei nicht angeforderten Zwei-Faktor-Authentisierungscodes klicken sollst, drücken sollst, Aktion macht, Leute, bitte, echt, aber bei Amazon, lasst es bitte bleiben.
Aber genau das, da habe ich auch schon drüber nachgedacht, weil ich hatte das gleiche hier mit Instagram. Ich habe auf einmal 10 oder 20 E-Mails bekommen hier mit, da versucht sich jemand einzuloggen. Wenn du es nicht warst, ignorierst oder klick hier. Ja. Und dann irgendwann habe ich gedacht, okay, ich will jetzt wissen, was passiert, wenn ich da draufklicke, wenn ich es nicht war.
Ja.
Und dann bekommst du eine Möglichkeit, das Login für neue Geräte für 60 und 90 Tage zu sperren.
Und das Tage.
Das fand ich sehr gut, weil dann kann ich sagen, hey, pass auf, das ist jetzt einfach, geht jetzt nicht mehr. Also irgendjemand neues Device kann jetzt die nächsten 2 Monate oder 1,5 Monate nicht mehr einloggen.
Okay, also die Idee, okay, finde ich gut. 60 Tage oder 90 Tage finde ich schwierig, weil in 90 Tagen kann dir dein Handy
runterfallen. Auch deine Handys und Notebooks wie Unterhosen, aber ich habe das Gerät ja lange. Ja.
Nee, tue ich nicht, aber es kann ja passieren, dass du es musst.
Das ist total verschwendet.
Na, was machst du denn du? Ja, auf jetzt über mein Display zu schimpfen.
Ekelhaft.
Jetzt nochmal, Handy fällt runter, du kriegst ein neues. Da hast du eh erstmal Ärger, dass du bei deiner Bank und Sparkasse erstmal, dann kriegst einen Brief und alles gedönst, dauert Tage, bis du wieder auf Stand bist. Wenn du dann vorher gesagt hast, weil sich irgendein Depp bei dir versucht hat einzuloggen, du hast 90 Tage keinen Zugriff, wenn es blöd läuft, oder 89 also, noch.
Ich weiß, ob es Möglichkeiten gibt, das wieder zu deaktivieren.
Ja, das wäre ja absurd.
Ja, aber nein, wenn du eingeloggt bist, schon auf einem Gerät zu sagen, hey, ich weiß nicht, diese Sperre, ich habe das nur gesehen. Ja. Ja gut, das ist gut, weil dann kriegst du nämlich 90 Tage diese blöden E-Mails.
Nicht. Also 24 oder 48 Stunden finde ich super. Das macht
länger, das war deutlich länger.
Echt, krass. Ja,
das war viel länger.
Okay, aber wie gesagt, ich glaube, dass es kontraproduktiv ist im Bereich oder Thema Awareness, wenn wir die Leute wieder dazu erziehen, selbst bei nicht angeforderten Codes irgendwo hinzuklicken.
Ja, einfach ignorieren, genau. Also ignorieren funktioniert ja weiterhin. Also das ist ja...
Ja, aber die Frage ist, was sie machen. Lassen die tatsächlich auch einfach intern, ohne dass du es auswählen kannst, jetzt einfach neue Geräte für 24 Stunden nicht zu? Das wäre sinnvoll. Aber unter uns, das merken sie. Also wenn jetzt innerhalb von was waren es bei mir, 22 Minuten, 7 Anforderungen kommen, dann bin ich echt zu blöd, den Code einzutippen. Wenn ich es wirklich wäre, dann habe ich auch gar nicht verdient, mich einzuloggen. Aber eigentlich kann man daraus ablesen, da ist jemand dran und versucht reinzukommen. Ja, da müssen die das selber sperren.
Oder du bist gerade besoffen und willst irgendeinen Schrott bestellen, dann müssen sie es auch
blocken. Dann müssen sie es auch blocken, genau.
Also ich hatte auch tatsächlich was, das habe ich jetzt noch nicht für den Podcast aufbereitet, weil ich noch nicht dahinter gekommen bin, was dahinter steht. Ich habe auch eine SMS von Amazon bekommen. Wenn du was Teures bestellst bei Amazon, ist mittlerweile so, dass du einen Einmalcode bekommst, den du dem Fahrer sagst, bevor er dir das Paket aushändigt.
Ah, ja.
Das ist sehr gut. Also wenn du jetzt ein Notebook bestellst, also dann kriegst du das und der Fahrer gibt es dir auch definitiv nicht, wenn du den Code nicht hast.
Ja, finde ich auch richtig, weil damit hast du irgendwie so Falschbestellungen, die in irgendeinem im Eingang eines großen Wohnhauses lungern und warten, bis der Fahrer kommt und sagt, ah ja, ich bin der Herr Schrödel sonst gar nicht. Ja,
genau. Und jetzt habe ich aber diesen Einmalcode bekommen per SMS. War per SMS, nicht per WhatsApp, war per SMS. Mhm. Ich habe ja nichts bestellt.
Jetzt wird
es
spannend.
Ja, es ist im gleichen Feed, wo ich auch normalerweise die Nachrichten von Amazon bekomme.
Okay.
Nichts bestellt.
Was ist in deiner Bestellhistorie? Hast du mal reingeguckt? Ja. Ist auch nichts drin.
Nix. Also kein Kram, aber nichts, was wo ich ein Passwort gewesen wäre. Also
das geht ja auch gar nicht bei deinem Kontostand.
Also eben, wo soll es herkommen. Also ich habe...
Das ist interessant. Ja. Ist da eine technische Störung gewesen? Was auch immer. Hast du mal? Also Amazon, muss man ja auch sagen, hat ja eigentlich einen sehr guten Kundenservice. Wenn du da anrufst oder angerufen werden willst, die rufen ja zurück. Du bist der
wichtigste Kunde.
Ja, schriftlich habe ich es genau. Ja.
Amazons wichtigster Kunde.
Wenn du da anrufst, helfen die dir ja typischerweise. Ich weiß nicht, probier's doch mal, ruf an und frag nach, was das soll. Weil du hast nichts bestellt, du bekommst so ein Ding.
Ja.
Sollen die mal drauf gucken.
Ja, gute Idee, mach ich mal. Ja. Pass auf, wir haben vor x Folgen haben wir über Vibe-Coding gesprochen. Ich habe gesagt, die Ausbaustufe ist, es gibt keine Apps mehr.
Ja.
Du kommst einfach in der Früh an deinen Rechner oder an dein Device und das Device generiert dir on the fly das, was du brauchst. Du brauchst eine Textverarbeitung, dann wird quasi die KI dir eine Textverarbeitung bauen. Das hat jetzt einer gebaut. Das nennt sich Vibe OS. Das macht genau das. Ja, das ist einfach nur eine KI-Maschine, die dir live eine Applikation zeigt und hinstellt, die du gerade brauchst.
Also ich sage, ich muss jetzt was rechnen und dann...
Kriegst du einen Rechner.
Der noch nicht da ist, den programmiert er dann quasi erst.
Genau, der programmiert den. Ja. Das ist natürlich ein Gag in dem Fall.
Aber ist noch was anderes, es ist ein Tokenverbrenner.
Auch das, ja klar.
Ja,
natürlich. Das
also macht er, wenn ich morgen wieder einen Taschenrechner brauche, macht er den morgen auch wieder neu.
Absolut.
Wie absurd.
Und das, ich habe mir das angeschaut, gibt ein Video, also es ist jetzt mehr Frontend als Backend, aber die Applikationen funktionieren wohl teilweise auch schon. Ja. Ich finde es trotzdem spannend von der Idee. Ich finde das gut, weil also, es hat natürlich auch brutal viele Nachteile.
Ja, CO2 zum Beispiel.
Ja. Okay, ja gut. Also darüber, dass
nicht nur du einen Taschenrechner brauchst, sondern wahrscheinlich noch 700 andere, bei denen dann auch von Scratch auf neu programmiert wird.
Ja, also, aber muss ich das Thema aufmachen, das ist eine Sonderfolge.
Ja, aber da muss ich dann schon mal eine Lanze für Microsoft brechen. Die haben einmal einen Taschenrechner programmiert und fertig. Die haben zwar 47, glaube ich, waren es Suchen, Ersetzen, Funktionen allein in Office. Aber gut, das heißt schon.
Aber das ist genau der Nachteil, ist natürlich diese Applikation, die ich heute präsentiert bekommen, die kann ganz anders ausschauen als morgen. Und ich weiß von einem Kollegen, wir haben mal eine Office-Migration gemacht auf ein neues Office-Paket, da war die Leiste im Outlook oben, die oben blau war, war aber immer grau, hat er gesagt, er kann nicht mehr arbeiten. Alles anders. Ist alles anders.
Ist alles anders.
Ist alles anders. Und das ist natürlich das auf die Spitze getrieben. Aber diese Idee zu sagen, hey, ich brauche jetzt ein Programm, das mir, keine Ahnung, eine Bildbearbeitung macht, dann wird es einfach gebaut. Es wird einfach live gewipe-coded. Ich finde es spannend. Ich finde es geil.
Ja. Also das, man, es ist auch richtig, wir lernen jetzt noch mit KI und mit den Möglichkeiten, die sie hat. Und da werden wir natürlich auch viele witzige und unsinnige Sachen ausprobieren. Das wird nicht Bestand haben, glaube ich. Das liegt auf der Hand. Macht auch wenig Sinn, aber die Idee ist ganz nett. Das stimmt. Ja,
VibeOS verlinken wir in den Shownotes. Die ist übrigens bei podcast.ichglaubeeshackt.de zum Einsehen gibt.
Genau.
Ich mal den Werbeblock für deine Shownotes gemacht.
Ja, ich meine, ich mache ja da jede Woche hin hier.
Ja, ja.
Du hast mehr als ich. Du darfst, scroll mal in deinem Podpad hier rum und such dir mal das nächste Thema raus.
Ja, ich habe eigentlich nur noch ein Thema. Ah. Das habe aber mehrere Links dafür. Es gibt einen Hack, groß angelegten Hack auf Fortinet Firewalls.
Mhm. Ich weiß nicht, ob du das gelesen hast.
Nennt sich FortiBleed. Man sagt, von 50.000 bis 86.000 Firewalls wurden aufgemacht. Und im Endeffekt, es war, glaube ich, gar kein Hack, sondern es wurden bekannte Zugangsdaten ausprobiert, Passwort, Brute Forcing, um auf diese Firewalls zu kommen, weil die, also die übernommenen Firewalls, ein Management-Interface im Internet hatten. Also das ist bei Firewalls, sie haben ja mehrere Beine sozusagen, die zeigen natürlich immer in mehrere Netzwerke, das ist der Sinn der Firewall, der hat also ein Bein ins Internet und ein Bein ins interne Netzwerk und die Firewall regelt halt, wer kann rein, wer kann raus. Das ist also kein Problem. Die Frage ist nur, möchtest du das Management der Firewall auch auf dem externen Interface aus dem Internet erlauben? Und das haben die gemacht. Da habe ich eine klare Meinung zu. Das würde ich immer, wenn es irgendwie geht, vermeiden, weil du dann gegebenenfalls solche Probleme hast. Geht auch bei der Fritzbox übrigens. Kannst du auch einstellen. Ich möchte über das externe Interface, gibt keine.
Ja, kann man abstellen, besser gesagt, ja.
Ja. Oder nee, man muss es einschalten. Ja. Ich glaube, es ist deaktiviert und du musst es einschalten bei der Fritzbox aus diesen Gründen.
Ja. Ja.
Und der Witz ist, wenn die Angreifer es drauf geschafft haben über Schwachstelle oder über Passwort, bekannte Passwörter, dann sind sie auf der Firewall und konnten dort dann weitere Credentials auslesen. Weil dort gab es eine Schwachstelle im Speichern der Passwort-Hashes. Das heißt also, wenn du ein Passwort angelegt hast, dann war das da noch persistent und man konnte es auslesen. VPN-Passwörter, Admin-Passwörter und
so. Ich habe gelesen, dass die in einer nicht mehr sicheren Verhashung abgelegt waren und das wurde abgedatet. Sobald du dich neu eingeloggt hast, dann wurde ein sicherer Hash genommen. Und es gibt dummerweise wohl Admin 3, sage ich jetzt mal als Beispiel genannt, noch irgendeinen so alten Admin-Account, den halt keiner nutzt und der dann noch deshalb mit einem, was war's, wahrscheinlich kein MD5-Hash, aber irgendwie ein schwacher Hash war es, oder ein heute zu knackender Hash, eben nie auf die neue, moderne Version hochgezogen wurde und über den sind sie dann wohl reingekommen.
Also ein eigentlich schon gelöstes Problem, also zumindest dieses Passwort-Hash-Thema, ist natürlich auf der Firewall, also wenn du einen Angriff auf der Firewall hast, ist kritischer als kritisch, weil der sieht letzten Endes alle Verbindungen, er kann nicht überall reinschauen, weil natürlich auch viel verschlüsselt ist.
Na klar.
Aber trotzdem, er sieht schon sehr viel und kann von dort aus natürlich auch weiter und kann Ports aufmachen. Ist kritisch.
Aber Frage, wer ist denn jetzt schuld? Also ist es die Firma, die sich nie mit Admin 3 eingeloggt hat, weil es keinen Grund gab oder weil sie den gar nicht kannten? Ist es der Hersteller, der eigentlich ja jetzt schon eine Patch, eine bessere Version bereitgestellt hat, die auch gut funktioniert, der dann vielleicht hätte merken sollen, du, da hast du einen Account, den hast du jetzt seit 3 Monaten nicht benutzt, der ist noch auf der alten Version gespeichert. Den deaktivieren wir jetzt, sofern du dich nicht einloggst? Oder was macht man denn da? Also ist das Fingerblaming oder Fingerpointing?
Nee, ja gut, das macht ja eh keinen Sinn jetzt, wenn du das Problem hast. Aber die Frage ist, muss die Firewall extern gemanagt werden können? Und das ist, glaube ich, die Frage, die du stellen musst, zu sagen, okay, es ist natürlich eine Komfortfunktion, zu sagen, hey, ich kann von überall sozusagen.
Naja, es wird für manche Firmen einfach, wird das ein zwingendes Feature sein, warum auch immer. Und dann würde ein
externer Dienstleister vielleicht das Management macht, aber man könnte natürlich auch mit einem VPN dann, und also es gibt Möglichkeiten, das auch zu umgehen, diese externe Schnittstelle aufzumachen für die Welt. Ja, also.
Ja, okay, aber das ist, glaube ich, nicht die Frage. Wenn du diese Funktion hast, weil es Nachfrage gibt und du sagst, wir kommen der nach und stellen sie bereit und wir haben auch eine sichere Variante, weil machen wir uns nichts vor, die war ja offensichtlich okay, bis auf die Fälle, wo du noch so einen schlafenden Account irgendwo im Hintergrund hattest. Und es ist auch ein mehrstufiger Angriff. Du musst erstmal reinkommen über, was weiß ich, Credential Sniffing oder was auch immer und dann noch zusätzlich den knacken. Schwierig, aber da ist die Frage, ob es einfach auch ein Kommunikationsthema ist, dass dann Hersteller vielleicht auch solche Informationen an den Betreiber geben muss und sagen muss, pass auf, du hast noch 3 Accounts da rumliegen, die werden noch unsicher gespeichert, jetzt weißt du Bescheid, mach was damit.
Ich weiß nicht, ob das bekannt war, also wenn das bekannt gewesen wäre, hätten die bestimmt auch darüber informiert, weil das ist jetzt auch, sage ich mal, kein so unwahrscheinlicher Fall, dass du Admins hast, die sich mal ein Jahr nicht einloggen.
Nein, natürlich, das gibt's. Und ich spreche jetzt hier auch mit Nichtwissen. Also vielleicht ist das tatsächlich passiert und Fortinet hat den entsprechenden Betreibern Bescheid gegeben oder Kunden. Ja. Das weiß ich nicht.
Kein Fortinet-Nutzer. Ja. Ich fand es nur sehr interessant, weil das schon einer der größeren Hersteller ist. Und so ein Problem natürlich dann eine ganz große Welle mit sich bringt am Ende.
Ja. Okay.
Da werden wir noch viel sehen.
Da mache ich mal weiter mit einem Kurzthema und ich habe danach noch eins, wo man ein bisschen was erzählen kann und das, glaube ich, auch ein bisschen was zum Lachen hat. Aber erstmal nicht zum Lachen. Ich bin Wikipedia-Unterstützer, also ich spende da jedes Jahr ein bisschen Geld. Nicht besonders viel. Von wegen. Nicht besonders viel, aber dafür regelmäßig und seit vielen, vielen Jahren, weil ich das einfach eine gute, sinnvolle Plattform finde und auch mit durchaus berechtigter Kritik eigentlich die Art und Weise, wie Informationen dort überhaupt erst freigegeben werden in einem bestimmten Prozess, damit dann nicht irgendwie jeder seinen Dreck reinschreibt, finde ich ganz okay. Und wir haben ja letztes Mal, glaube ich, oder vorletztes Mal war es drüber gesprochen, dass Elon Musk mit Grokipedia sich sein eigenes Wikipedia baut, das auch noch in einem Format, dass es von KI sehr gerne und einfach gelesen werden kann und er so schon mit Bias bestückte Informationen mehrfach zitiert bekommen hat in irgendwelchen Anfragen. Wikipedia hat mir jetzt einen Brief geschrieben, ich schreibe mir immer Briefe, und hat darin gesagt, pass auf, danke erstmal, dass du uns unterstützt, aber wir haben jetzt, ist bekannt geworden, dass in Russland eine Trollfabrik an einem Klon der deutschsprachigen Wikipedia arbeitet. In diesem deutschsprachigen Wikipedia-Klon sollen halt sehr viele pro-russische Inhalte im Netz verbreitet werden, dass die auch dann eben von KI-Chatbots übernommen werden sollen. Also es zeigt, nicht nur Elon Musk hat das gemerkt, logischerweise, sondern auch schon viele andere. Und wir wissen es jetzt wohl auch, dass es gibt gesicherte Informationen, wie es hier heißt, aus Dokumenten. Die zwei werden nicht alleine sein. Da werden die üblichen Verdächtigen, China etc., wahrscheinlich auch schon dran sitzen und möglicherweise auch irgendwelche Parteien, die in die eine oder andere Richtung extrem ausschlagen, sich auch verdienen.
Da kriegst du schlechte Laune, weil also dieses ganze Fake News Kampagnen nimmt ja immer neue Züge an. Das ist ja auch nur ein Tool jetzt auf diesem Weg in Deutschland oder in Europa massiv zu destabilisieren durch Fake News. Ja, das müssen wir einfach ansprechen, dass du auf allen Kanälen, Social Media, alle Kommentare, wenn es jetzt auch Wikipedia betrifft.
Nein, eben nicht. Sondern es betrifft KI-Bots. Wenn du eine KI fragst, was weiß ich, wie war denn das mit dem Prager Frühling oder sonst irgendwas?
Ja, aber die sind ja auch trotzdem, die werden ja kopiert und dann sozusagen ein bisschen manipuliert, um in die KI zu führen. Ja. Welchen Medien traust du da noch? Also wenn du auf die Wikipedia selbst gehst, würde ich sagen, das ist relativ sicher, dass da keine falschen Nachrichten drinstehen, weil das, wenn du da was
in Schulen schreibst, ist relativ alle sicher. Diskussionsfähigen Themen aufgelistet, ja.
Aber das macht ja in Zukunft keiner mehr. Weil du wartest nur auf die KI-Antwort.
Genau. Das ist das Einzige, was du liest und du klickst nicht mehr auf die Quelle. Du lässt dir die Zusammenfassung geben in einem kurzen Satz und wenn die halt dann dummerweise nicht, um beim Beispiel zu bleiben, aus Wikipedia kommt, sondern aus dem russischen Wikipedia-Klon oder aus Grokipedia oder sonst irgendwas, wirst du eine Information mit Beigeschmack kriegen möglicherweise.
Ja, manche KI-Bots zeigen dir an, wo sie die LLM zeigen dir an, wo sie die Informationen her mit einer Quellenangabe. Da muss dann halt ganz klar sagen, okay, wenn es jetzt aus der Wikipedia kommt, dann will ich das nicht haben. Mir ist aber keine Funktion bekannt, zu sagen, wenn ich jetzt eine Anfrage an der KI stelle, dass ich bestimmte Quellen ausschließen kann.
Das könntest du aber sicherlich im Prompt angeben. Also du könntest auch in dem Prompt schon mitgeben.
Ignoriere.
Bla 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 und sonstiges.
Ignoriere das, alles, genau. Elon Musk mal
seine Finger drin hat.
Ja, okay. Ja, kann sein. Da kriegst du natürlich dann die Rechercheinformation nur, also ohne diese Seiten, aber das Training ist natürlich trotzdem gegebenenfalls immer mit den Daten auch schon.
Natürlich.
Passiert. Also das klar. Hilft nur bedingt.
Ja.
Hilft nur bedingt.
Ja. Naja. Hast du noch was?
Ich habe nichts mehr.
Du hast nichts mehr? Dann erzähle ich dir.
Hab ich.
Was hast du? Hunger? Nee, aber lass mich erstmal erzählen von Romy.
Okay.
Oder Romy. Romy ist ein kleines Mädchen. Romy wurde geboren vor ein paar Monaten. Und zwar in den Ardennen, beziehungsweise im französischen Departement Ardennes. So ist es richtig. Und du hörst ja, Romy ist ein Mädchen, merkst ja, wie ich spreche. Und es ist aber was passiert, und zwar hat dummerweise einer im Krankenhaus bei der Geburt auf dem Zettel der Geburtsurkunde ein falsches Häkchen gesetzt, nämlich bei Junge.
Okay.
Und die Eltern haben das dann auch irgendwie auf der Heimfahrt gemerkt nach ein paar Tagen. Ich gedacht, das korrigieren wir noch, bevor wir da jetzt irgendwie zum Standesamt gehen oder sonst irgendwas.
Das ist nur ein falscher Haken, kann ja nicht so
richtig sein. Hast du gedacht. Also, so wie wir heute jetzt auch gesetzmäßig in Deutschland, du kannst dich ja morgen entscheiden, plötzlich eine Frau zu sein, dann bist du das auch im Pass und überall und in allen Dokumenten, ist das sehr problematisch, wenn du von Anfang an falsch drin bist. Denn das kriegst du nicht geändert. Und diese Falschmeldung, dass Romy ein Junge sei, ging sofort an Versicherungen, an, was weiß ich, an Ämter und Pipapo und alles ist da, die sich dieses Fleck halt gezogen haben. Jetzt kann, so habe ich das verstanden, Romy vom Junge noch zum Mädchen gemacht werden, aber Romy war geburtsmäßig immer ein Junge. Und das lässt sich nicht mehr ändern. Und das ist eine Pfadabhängigkeit, die so absurd ist eigentlich. Und ich habe auch den aktuellen Blog über dieses Thema geschrieben, weil ich mir da ein paar Gedanken gemacht habe, wie absurd das ist. Jetzt mal ganz ehrlich, so eine Datenbank muss doch Fehleranfälligkeit abhaben können. Also da muss doch irgendjemand dran denken und nicht sagen, hey, also dieses Feld darf niemals falsch sein.
Es muss ja auch die Möglichkeit geben, dass jetzt das Krankenhaus den Namen falsch notiert hat. Dann sagst du, der Name hat einen Dreher, einen Buchstabendreher drin gehabt oder sonst was. Muss es ja geben.
Ja,
warum gilt das nicht für alle?
Ich kann mich erinnern, beim Kind 1 war es so. Ich bin mit der Geburtsurkunde dann zum Standesamt muss man da, wenn ich es richtig im Kopf habe, hin. Und die haben das abgetippt. Und nein, das war bei Kind 2. Bei Kind 2 hat einen französischen Buchstaben im Namen, nämlich ein I mit 2 Punkten. So.
Okay.
Zweitname Anaïs. So viel verrate ich jetzt einfach. So, und Anaïs, das I ist mit 2 Punkten oben. Und das war auf der handschriftlichen Geburtsurkunde auch drin. Und ich bin dann zum Standesamt und die haben erstmal lange gesucht, bis sie dieses I mit 2 Punkten gefunden haben. Damals war es noch wahrscheinlich Alt 147, kennst du noch? Irgendwie sowas. Und den Dreh. Und dann hat die mir das auch gegeben und gesagt, lesen Sie es durch, schauen Sie es an und prüfen Sie, ob alles richtig ist, weil danach geht nichts mehr. So. Das war beim Namen, sonst wäre das halt ein I mit einem Punkt gewesen in Deutschland, wenn ich mich auch
fatal gewesen, ja.
Natürlich.
Geht ja gar nicht, ja.
Halt Französisch.
Ein Punkt, ich meine, hallo.
Aber das war schon auch klar, da hattest du aber, also da saßt du davor und die sagten dir, jetzt liest dir die 5 Felder durch und danach gibt's keine Änderung mehr. Also prüf das wirklich gewissenhaft. Okay, aber dieses Häkchen, junge Mädchen und irgendwie keiner schnallt und es ist dann danach einfach zu spät, finde ich.
Das setzt du auch gar nicht selbst. Also ich weiß noch, beim Standesamt, du sagst ja nicht, das ist ein Junge oder Mädchen.
Nein, natürlich.
Das ist ja schon gegeben.
So ist es, ja richtig.
Verrückt.
Und für mich muss sagen, da muss eine Datenbank einfach viel fehlertoleranter sein.
Ja, und da muss es auch dann einen kurzen Dienstweg geben, sagen, sorry, da war ein Fehler und dann endet es Hand von Hand.
Das war früher doch so. Also da hast du das Kind mitgebracht ins Standesamt, hast hier gesagt, hier mach mal Windel auf, hier guck mal und dann sagt er, oh ja, Sie haben recht, das ist ein Fehler, wie habe ich es geschrieben, ich drehe das M auf den Kopf, von M auf W.
Ja.
Aber das scheint heute mit Datenbank nicht zu gehen.
Oh Mann, das ist verrückt, ja. Ich hoffe, Sie kriegen das noch geklärt. So, Tobi, wir sind bei der ISX, es ist jetzt Mittagspause.
Ja,
wir
müssen an den Stand.
Wir müssen jetzt genau an den Stand und was essen. Also ich jetzt zumindest und deswegen beenden wir den Podcast jetzt. Ich hoffe, die Qualität passt vom Sound her und wir releasen die vielleicht sogar noch heute. Also vielleicht sogar am Dienstag noch, aber eher am Mittwoch. Und dann vielen Dank fürs Zuhören und ich sag Danke, Tobi.
Danke, Rüdiger.